Initial dachte ich hier, voll cooles Zeug und so, mal ein bisschen Buchungsplattform, wer braucht Kundenservice, und über das Thema Toilettenreinigung habe ich mir bei weitem keine Gedanken gemacht. Und dieses Maß an Naivität ist, glaube ich, gut, weil du sonst, wenn du das direkt von Anfang an alles durchdenken wolltest und könntest und würdest, dann wäre der Berg so riesig. Und wenn du aber erstmal die Schritte nur guckst, dann kommst du halt, nehmen wir mal auch so ein anderes Beispiel, dann gehst du erst ins Basislager und dann gehst du ins Lager 1, in Lager 2, in Lager 3. Also wenn du direkt bei irgendwie Null anfängst und guckst zu Mount Everest hoch, puh, I don't know, aber von da läuft ja keiner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute zurück mit einem Gast, der doch schon ein paar Mal da war. Ich sag's immer wieder dazu, aber die erste Person, die ich in der Startup-Welt kennengelernt habe, und ich sag auch immer allen anderen, ich hätte es wahrscheinlich nicht besser treffen können, Daniel Kraus, einer der Gründer von Flix. Sagt man ja heute, man sagt ja nicht mehr Flixbus. Aber ja, um mal zusammenzufassen, wir haben uns kennengelernt 2017, Anfang 2017, ist jetzt fast 7 Jahre her oder über 7 Jahre her, und da haben wir noch drüber gesprochen, dass ihr zwar schon live seid, aber was seitdem passiert ist, ist schon eine ganz andere Hausnummer. Zusammengefasst 2023, 2 Milliarden Umsatz, 81 Millionen Passagiere befördert, Adjusted EBITDA von 5,2% Marge, so, das, ihr reportet ja jetzt sehr ordentlich, auch öffentlich. Und dementsprechend würde ich gerne mal mit dir so drüber sprechen, was ist da so eigentlich alles passiert? Und nicht nur über die Geschichte, ich glaube, da haben wir ein paar Podcasts so gemacht, kann man auf jeden Fall mal nachhören. Ich würde gerne mal über die Sachen sprechen, die passieren, wenn man so schnell skaliert, wächst, weil da funktioniert auch nicht immer alles. So, man hat es natürlich auch ein bisschen mitbekommen, jetzt irgendwie, dann gab es sowas wie Corona und so, aber es gibt ja auch noch mehr als Einwirkungen von außen, die da so passieren, und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sitzen. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery zurück.
Ja, merci. Das dritte Mal, glaube ich. Das dritte offizielle Mal, oder?
Kann das sein? Ich glaube, es ist das vierte Mal, wir haben einmal remote, erste Session remote, dann erste Session in Studio Variante 1. Wir sind jetzt hier schon ein paar Variationen weiter. Dann haben wir noch eine Remote Session gemacht zu dem Buch damals. Mit einem kleinen Gastauftritt deines Sohnes, und jetzt sind wir,
sind wir hier. Wahnsinn, quasi most recurring guest. Eine Ehre, freut mich. Und vor allem, dass sich das parallel so gut entwickelt hat. Es ist eine Frage von Reichweite. Passagiere, Reichweite ist quasi.
Also ich kann sagen, Reichweite und euer Passagierlevel sind jetzt nicht ganz auf einem Niveau.
Ja, aber das ist, weißt du, jetzt sind wir in 2-3 Ländern mehr präsent in der Meantime. Von daher muss man das immer sauber like for like vergleichen.
Ich würde dir gerne unseren heutigen Partner vorstellen, und zwar OVH Cloud, die dir Cloud-Credits im Wert von bis zu 100.000 Euro anbieten. Technischen Support und auch Zugang zu deren Netzwerken sowie persönliche Ansprechpartner, die dir helfen, dein Projekt aufzusetzen. Die Credits kannst du nutzen, um mit Services wie Managed Kubernetes, GPUs, Storage-Angebote oder Managed Databases und vieles mehr, um dein Angebot in die Cloud zu bringen. Aber das ist noch nicht alles. OVH Cloud bietet dir auch die volle technologische Freiheit, da es keinen Vendor-Login gibt. Du hast also die volle Kontrolle über deine Daten, kannst jederzeit auf andere Services umsteigen, ohne Einschränkungen. Außerdem bietet OVH Cloud ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gibt es tatsächlich sehr viele Recherchen zu. Finde ich immer ganz spannend, weil kein Vendor-Login, das heißt, einer der großen Punkte, die alle bemängeln, wenn man mit ihnen spricht, also Gründer, ist, hey, ich komme aus anderen Cloud-Anbietern nicht mehr raus. Preis-Leistung natürlich immer spannend und alles dann 100% DSGVO-konform, damit du dich auf dein Business fokussieren kannst. OVH Cloud ist global führender europäischer Cloud-Anbieter und betreibt in über 40 Rechenzentren über 450.000 Server aus eigener Herstellung. Das ermöglicht es, kostengünstige und vor allem nachhaltige Services anzubieten. Wenn du von all diesen Vorteilen profitieren möchtest, dann bewirb dich unter startup.ovhcloud.com und sichere dir bis zu 100.000 Euro Credits für 12 Monate. Sag gerne auch dazu, dass du über Unicorn Bakery kommst.
Du hast Covid erwähnt. Covid, was heißt, kann schiefgehen? Das ist ein exogener Faktor. Das kann immer passieren. Da kannst du quasi sprichwörtlich kann dir Backstein auf den Kopf fallen, wenn ich hier heute dein Studio verlasse. Das ist schwer passiert. Und deswegen, lass das kurz abfrühstücken. Also wenn ich über exogene Themen, die einfach so tagtäglich uns im Positiven wie auch im Negativen entgegenschlagen, nachdenke, denke ich über zwei Sachen nach. A, kannst du eh nicht managen, ne? Nimmst du, wie du kommst. So ein bisschen die Forrest Gump Attitude. Und gleichzeitig, wie schlimm soll es werden? Ne? Im Gegensatz zu den Frauen und Männern, den Menschen, die bei uns wirklich Verantwortung tragen, hinterm Steuer, machen du und ich ja mehr so digitales Zeug, Management, Führung, auch wichtig, ne? Weil da geht es auch um Wellbeing und Menschen, und es geht um wirtschaftlichen Erfolg. Wir haben Menschen sehr viel Geld anvertraut und alles wichtig. Aber am Schluss sind wir keine Ärztinnen und Ärzte oder eben, ne, in unserem Kontext Busfahrerinnen und Fahrer, und deswegen versuche ich mich nicht überernst zu nehmen. Das hilft schon mal, und dann bist du entspannter, auch bei exogenen Faktoren, und dann ist es so, dass ich gleichzeitig immer Erwartungsmanagement, nicht nur Dritten gegenüber, das ist, glaube ich, als Führungskraft elementar, sondern eben vor allem auch mir gegenüber. Und wenn ich da die Erwartungen insgesamt an alles, was mir so passiert, eher gedämpft betrachte, dann kann ich sie tendenziell überfüllen und das verhindert Enttäuschungen. Und damit in diesem Spannungsfeld komme ich eigentlich mit so exogenen Faktoren ganz gut zurecht. Die positiven nämlich verstärkend war und die nicht so tollen, die atme ich weg und dann muss ich halt drum kümmern. Ne? Ist halt da, wenn es da ist. Ne? So. Ganz simpel. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht der Hauptaspekt von den Dingen, die, wenn jemand sich entscheidet zu gründen, die dann schiefgehen on the run. Das sind eher eine Vielzahl anderer kleiner Dinge.
Der erste Part, mit dem man anfängt, so es gibt die einen, die haben eine Idee und suchen sich dann das Team, die anderen haben das Team und suchen sich dann eine Idee. Für alle, die es nicht wissen, wie war es bei euch?
Wir waren ein Team und hatten den unbedingten Willen, unternehmerisch tätig zu werden und haben dann verschiedene Ideen durchgegroomt. Was bei uns für uns gut funktioniert hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein Blueprint ist. Aber es ist schon so, dass ein erster immanenter Fehler sein kann, also Dinge, die schiefgehen können, ist, wenn man auch Gründen erzwingt, nicht auf seinen inneren Antrieb hört. Und für uns war eben der innere Antrieb, dass wir geglaubt haben, wir können Dinge besser machen. Wir wollten Dinge besser machen, wir wollten einen Beitrag leisten, deswegen auch was Echtes und nicht nur was rein Digitales. Und deswegen ist diese Travel-Tech-Mischung, glaube ich, the perfect spot. Und dann haben wir eben getan, was sich gut anfühlt. Und zuallererst wussten wir, okay, wir als Team scheinen gut zu funktionieren, sehr komplementär. Wenn man das erzwingt, ne, und dann wirklich sagt, okay, ich muss jetzt gründen, weil es gerade irgendwie gehypt ist. Ich laufe sehr gern und sehr viel. Bin letztes Jahr im Berlin-Marathon gelaufen, ne, und Freunde versuchen immer wieder mit mir über Triathlon zu sprechen. Und ich habe so, why not? Aber wenn dann Staffel, warum? Weil ich hasse Schwimmen. Ich war als Kind im Schwimmverein und irgendwie I don't like. So, und außerdem tut mir nach einer Stunde Fahrradfahren der Arsch weh. Und so, das heißt, warum soll ich mich, dann wirst du da nicht gut. Und dann kannst du es entweder teilen, ne, Triathlon in der Staffel machen, oder du lässt es und läufst dann einfach nur. Und deswegen ist, glaube ich, ein inhärenter Fehler, den man begehen kann, wenn man zu viel Unicorn Bakery, was ziemlich geile Scheiße ist, hört und sich denkt, okay, ich muss jetzt unbedingt, das wird automatisch ein Unicorn. So, dann fängst du schon so ein bisschen gehandicapt an, meiner Meinung nach. Und das war bei uns eben nicht so, sondern wir waren als Team, hatten wir uns gefunden, André und ich kennen uns ja seit an die 30 Jahre, würde ich sagen, und wir wollten unbedingt unternehmerisch tätig werden und der Rest hat sich dann irgendwie so ergeben aus vielen Ideen.
Was würdest du sagen, ist so der Kernaspekt für das richtige Gründerteam? Also warum hat das bei euch so über die Jahre funktioniert? Und was hat, da müssen wir auch drüber sprechen, was hat nicht funktioniert zwischendrin?
Elementar ist dasselbe. Nicht nur das gleiche, sondern dasselbe langfristige Ziel. Das muss unverrückbar sein. Das muss, also wir teilen nicht nur dasselbe langfristige Ziel, wir teilen dieselbe Vision und wir teilen im Grundsatz denselben Blick auf diese Welt, auf die Gesellschaft, unser Set an Werten. Das ist nicht, die Werte als solche sind nicht exakt identisch, aber nur so der Kontext ist derselbe. Und das ist super wichtig, dass sozusagen der Nukleus, der ist, also man kann es fast als Diamant, nicht weil es so wertvoll ist, hat sich herausgestellt, dass es das ist, aber sondern weil, ne, es Kohlenstoff und so, hat es das Material auf Mutter Erde und deswegen sage ich, ne, der Nukleus ist wie ein Diamant, das ist nicht nur, also kristallklar und ultra hart. Das ist das A und O. Was darüber hinaus quasi der Schliff von so einem Diamanten ist, ne, und das macht schon auch quite, man macht was aus, wie viel Karat etc. pp., ist die Mischung der Stärken und auch irgendwie Improvement Areas. Und da hat sich herausgestellt, André und ich wussten das. Ich glaube, André und Jochen wussten das auch. Und im Dreiergespann hat sich das dann in den ersten Monaten, wenigen Jahren herausgestellt. Wir sind ultra komplementär. Wir sind eigentlich in der Art, wie wir handeln und wie wir das unverrückbare gemeinsame gleiche Ziel erreichen wollen, super unterschiedlich. Also wirklich teilweise Tag und Nacht. Ja. Was auch zu Reibung geführt hat. Das Interessante ist aber, dass wenn dieser Kern eben so kristallklar und bretthart ist, dann kannst du die Reibung ertragen, ist okay, weil du immer dich da zurückziehen kannst und sagst, schau, lass unseren gemeinsamen Diamanten bestaunen. Und das hat gut funktioniert. Das heißt, dieser Kern ist das A und O und das drumherum, ne, der Schliff sozusagen ist das Komplementäre unserer Art zu denken, zu handeln, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen und eben auch, wie wir sind, ne, dass unsere Stärken sehr gut, sehr unterschiedlich sind, sehr gut zusammenpassen.
Ich meine, ihr seid ein Gründerteam aus 3 Leuten. Wie löst ihr die großen Konflikte? Also es gibt ja über 11 Jahre oder über 11 Jahre genug Momente, denke ich.
Also nein, tatsächlich, also wir haben immer wieder, wie sagt man da beim Fußball, Nicklichkeiten oder so. Aber große Konflikte, den Begriff kann ich nicht rekapitulieren. Es gibt schon natürlich Diskussionen, Herausforderungen, na, ob das hin und wieder dann mal in der frühen Phase ist, wenn man mit Sheridan diskutiert, ne, wobei wir da auch sehr viel Glück hatten. Oder wenn es dann auch mal in einem Wettbewerb ist, ne, wie man am Markt sich positioniert. Aber jetzt gerade, wenn du das Gründungsteam im Fokus hast, ne, da gab es immer mal wieder Nicklichkeiten und Austausch. Ne, gehen wir links rum oder machen wir erstmal einen Schritt hier und einen Schritt da. Aber da ist der Terminus große Konflikte mir eigentlich fremd.
Lass es uns, wie habt ihr große Entscheidungen getroffen? Also dieser Entscheidungsprozess, wie bringen wir all unsere Meinungen an einen Tisch
wir
und entscheiden?
Wir haben uns seit jeher regelmäßig, also es regelmäßig, aber nicht immer in denselben Abständen, das ist jetzt nicht keine Weekly Cadence oder so, regelmäßig rausgenommen, wo nur wir drei sozusagen als Gründungsteam, als Hauptgesellschafter, auch schon fast unabhängig von unseren Alltagsrollen, Geschäftsführer hier, Geschäftsführer da, zurückgezogen haben. Das war mal bei Jochen am Dachboden, das war mal in der Wohnung in Garmisch von meinem Onkel, das war mal, als wir ins neue Büro angezogen sind und da war irgendwie noch ein Flur leer, war es mal da in einem Eck und so. Und da ist wirklich Block und Bleistift und unsere Gedanken und so, da gehen wir die Dinge an. So ein bisschen raus aus diesen, ich nenne es mal Alltagszwängen, die du halt hast, wenn du operative Verantwortung hast. Und das machen wir regelmäßig, nach wie vor, obwohl wir mittlerweile sozusagen unterschiedliche Rollen haben, uns da, glaube ich, wiederum sehr komplementär aufgeteilt haben, machen wir das regelmäßig, dass wir sagen, okay. Und das haben wir tatsächlich von Anfang an gemacht. Und da gab es deswegen regelmäßig, aber nicht ganz klar geplant, weil der Impuls kam immer mal wieder von jemand anders. Ne? Also mal, hey, ich glaube, wir sollten mal wieder. Und dann haben wir uns halt zurückgezogen. Das ist wichtig. Man braucht, glaube ich, diesen Special Space.
Ein Punkt, den, glaube ich, viele nicht wissen, weil es sich heute so normal anfühlt, dass es Flixbus gibt. Bevor ihr gegründet habt, durfte man nicht Fernbusreisen anbieten, einfach mal so korrekt. Und sagen, hey, wir sind jetzt ein Anbieter dafür. Das heißt, als ihr gegründet habt, war das noch ein, es könnte passieren und wir bereiten uns darauf vor?
Korrekt. Also wir haben ja angefangen zu diskutieren, die verschiedenen Ideen. Ne? Also als Gründungsteam war klar, wir werden und wollen gründen. Das war so fast schon Ende 2010, Anfang 2011. Und da haben wir lang eben Ideen gewälzt und irgendwann 2012 war eigentlich klar, dass wir das tun werden, aber es war damals noch eine Wette auf den Koalitionsvertrag und das ist passiert. Und nach der Sommerpause, nagel mich nicht fest, entweder knapp vor oder knapp nach, ich glaube nach der Sommerpause, war dann die Entscheidung im Bundestag getroffen, schwarz-gelbe Koalition. Und dann dauert es eben, bis es im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Und das war sozusagen Anfang des Jahres 2013 und ab Februar 2013 sind die ersten Busse gefahren. Und ja, das heißt, wir haben da schon über den dicken Daumen 1,5 Jahre Anlauf genommen.
Und das frage ich, weil ich meine, sowas kann natürlich auch schiefgehen. So auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ist trotzdem ein Modell, was jetzt nicht x-fach erprobt und jeder hat das schon mal gemacht und man weiß ganz genau, was zu tun ist. Was sind so die Dinge, die in Bezug auf Geschäftsmodell und auf das Business Building, was dann kam, wo du sagst, okay, das haben wir anfangs nicht auf dem Schirm gehabt, wie komplex das wird oder
was gut ist, diese das ist so eine Art Founders Bias im Sinne einer Naivität, einer gesunden Naivität. Du würdest viele Dinge machen, die für dich als Erwachsener jetzt selbstverständlich sind, wenn du das wüsstest, würdest du es wahrscheinlich don't know. Und da ist es genauso. Also wenn ich jetzt gucke, für was der heutige Daniel, der hier sitzt, Verantwortung trägt. Also da wäre der Daniel von damals nicht in der Lage gewesen und wahrscheinlich auch nicht willens gewesen. Und das heißt, wie groß das werden kann, da gibt's so ein bisschen Wunschträume, aber so ganz klar war das nicht. Wir haben jetzt, hast du gesagt, quasi im übertragenen Sinne ganz Deutschland transportiert. Unklar, dass das wirklich diese Order of Magnitude hat annehmen können. Und auch die Verantwortung gegenüber dem Team, gegenüber unseren Fahrerinnen und Fahrern, so, also und den ganzen Unternehmen, unsere Partnerunternehmen, das ist ja auch so ein Stück, weil das sind alles mittelständische Busunternehmen. Also das waren Dinge, die haben wir schon uns gewünscht im Erfolgskontext und haben das natürlich auf Papier irgendwie so runtergeschrieben. Excel und PowerPoint sind geduldig. Aber da hast du so eine gesunde Naivität, weil du glaubst an dein Ding, unverrückbar. Du weißt, das wird funktionieren. Und dann ist es auch egal, ob jetzt das Gesetz noch in der Mache ist und noch nicht ganz durch ist. Und dann über die Zeit musst du natürlich hier ein bisschen so mini-pivotieren, weil du sagst, okay, ja, das hat ja angefangen, als wir unsere Buspartner für uns begeistern wollten. Hatten wir im Verhältnis zu heute von dem echten Produkt da draußen, Busfahren, nicht so viel Ahnung. Dann haben wir uns in der Theorie überlegt, wie es geht, und dann sind wir hingefahren. Und dann kamen die halt teilweise mit Fragen und haben gesagt, okay, und wie machen wir das denn mit der Toilettenreinigung? Und dann haben wir mal überlegt und haben uns gedacht, haben wir schon drüber nachgedacht? Die Slides haben wir daheim gebaut, haben wir jetzt nicht mehr dabei. Nächstes Mal kommen wir damit. Und dann so, haben wir immer wieder was genommen und haben uns damit beschäftigt und dann sozusagen iterativ uns daran geraubt. Initial dachte ich hier, voll cooles Zeug und so, mal ein bisschen Buchungsplattform, wer braucht Kundenservice, und über das Thema Toilettenreinigung habe ich mir bei weitem keine Gedanken gemacht. Und dieses Maß an Naivität ist, glaube ich, gut, weil du sonst, wenn du das direkt von Anfang an alles durchdenken wolltest und könntest und würdest, dann wäre der Berg so riesig. Und wenn du aber erstmal die Schritte nur guckst, dann kommst du halt, nehmen wir mal auch so ein anderes Beispiel, dann gehst du erst ins Basislager und dann gehst du ins Lager 1, in Lager 2, in Lager 3. Also wenn du direkt bei irgendwie null anfängst und guckst zum Mount Everest hoch, puh, I don't know, aber von da läuft ja keiner, sondern hast du Lager 1, Lager 2 und so weiter und so fort. Das ist das, glaube ich, was dich so ein Stück weit schützt und was auch was Gutes ist. Deswegen sage ich auch zu Beginn den jungen Gründerinnen und Gründern, overthinking doesn't help you at all.
Gründer, aufgepasst. Ich glaube, es ist eines der wenigen Male, wo du nicht Kernzielgruppe der Werbung bist, die dieser Partner platziert. Dennoch ist etwas für dich, dein Team, gerade auf der technischen Seite und Entwickler bei euch, und zwar eine Konferenz, die The Merge heißt. Es handelt sich um eine neue Entwicklerkonferenz in Berlin, die am 13. und 14. Juni mit einigen der bekanntesten Tech-Führungskräfte aus dem Silicon Valley stattfinden wird und von Scott Chacon, dem Mitgründer von GitHub, der letztens auch hier im Podcast war, mitorganisiert wird. Und zu den Sprechern gehören Führungskräfte und Gründer von Google, Atlassian, GitHub und vielen, vielen anderen. Es ist nicht die typische Konferenz, bei der man nur da sitzt und sich Keynotes, Fireside-Chats und Panels anhört. Es geht auf jeden Fall auch um Connection, also nicht nur um typisch Inhalt konsumieren, sondern auch andere Leute kennenlernen. Und wenn du jemanden in deinem Team hast, der dorthin gehen sollte, um mit dem Silicon Valley und dem Berliner Tech-Ökosystem noch tiefer verbunden zu sein, ich denke da an so VPs aus dem Tech, Head-Offs, aber natürlich auch die Entwickler, die zu spezifischen Bereichen gehen wollen, dann schick sie doch mal zu merge.berlin. Merge schreibst du merge.berlin und dann den Code Unicorn für einen Sonderrabatt von 30% zu nutzen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich mag, das hat man, glaube ich, im Podcast auch gemerkt, Scott sehr. Ich glaube auch, dass dementsprechend die Leute, die dort kommen, ein sehr spannendes Kaliber sind, die auch sehr viel Spannendes zu teilen haben, und würde dir deswegen empfehlen, das mal anzuschauen.
Du sprichst ja viel mit jungen Gründern und Gründerinnen. Mal mehr, mal weniger. Wahrscheinlich je nachdem, wie stressig die Phasen gerade sind.
Stimmt.
Aber die werden ja bestimmt auch immer wieder zu dir kommen und sagen, okay, Daniel, wir wollen das und das jetzt bauen. Was würdest du uns mit auf den Weg geben, anhand dessen, was du für Erfahrungswerte gemacht hast? Was steht denn so auf der Liste von, mach das auf gar keinen Fall oder mach dir sehr viele Gedanken darüber?
Ein Klassiker, und das wirst du nicht nur von mir hören, sondern wahrscheinlich auch schon von den anderen gehört haben, ist, du glaubst am Anfang, weil du so wahnsinnig viel Arbeit hast, so alltägliches Administratives muss weggearbeitet werden. Ey, geilig, Army of Interns. Das macht halt keinen Sinn, weil die haben auch keine Erfahrung. Die machen die Dinge ja vielleicht auch zum ersten Mal. Das heißt, du musst die anleiten und irgendwann, also das you're stuck, weil du dann so vielen Menschen so kleine Tasks gibst, da bist du quasi in der Tasksuppe untergegangen, und die machen alle einen tollen Job und so, aber du kannst ja nicht vom Intern erwarten, dass der plötzlich, so. Das heißt, da früher auch bereit zu sein, seniorige Leute, bessere Leute ranzuholen. Das ist für mich jetzt selbstverständlich, dass ich sage, Teil meines Jobs als Führungskraft ist es, dass für die Bereiche, für die ich verantwortlich bin, ich Top-Leute finde, die besser sind als ich. Das ist so ein Saying, das haben wir initial nicht gemacht. Nicht, weil wir davor Angst hatten, dass die uns, da, Angst vielleicht nicht, aber schon so ein bisschen, ja, wir wollten ja nicht super gechallenged werden, sondern wir hatten ja so eine Idee und wollten. Und dann glaubst du ja, du kriegst einfach mehr günstige, zum Beispiel Praktikanten, für das gleiche Geld. Die Produktivität und der Impact, I don't know. Also es ist sehr klar so, dass ich früher weniger erfahrene oder schon besser vorqualifizierte Leute anstellen würde. Und dann nur so noch so in den Gaps das mit vermeintlich Interns füllen. Und was ab einer gewissen Größe so ein Stück weit Common Practice wird, was aber die Menschen viel zu spät und dann immer in Chunks machen, das haben wir jetzt auch zuletzt wieder gelesen, weil der Druck von außen so groß geworden ist, ist das Thema innere Reinigung. Also auf Deutsch gesagt, hire fast, fire faster. Und weil das einfach kacke ist, fällt es mir heute noch schwer. Ich gucke noch 2-3 Mal hin und ich weiß nicht, ob es da richtig oder falsch gibt, aber gerade wenn du wenige Menschen bist, ne, so, dann hat der Impact, wenn du irgendwie lange guckst und nicht weißt, passt die Person. Und da ist ja häufig, da ist noch viel wertvoller, ob das auch von den Werten her passt und von der Kultur. Also da, ne, da muss man einfach noch schneller handeln. Wir haben uns am Anfang mit Dingen beschäftigt, die so typisch deutsch sind. Dank dem Startup-Verband, Christian zuletzt, aber jetzt auch gerade Verena sehr stark, passiert ja mehr im digitalen Kontext. Ey, was wir früher versucht haben, wo wir überall versucht haben, Rüschchen und Schleifchen ranzukleben, um das perfekt zu machen, was überhaupt nicht relevant ist. Da kommt übrigens dann auch wieder das Spiel komplementäre Stärken und Schwächen. Ich war jemand, na, so ein Techie halt, ne, das muss irgendwie orderly sein, passt. So ein innerer Monk fast schon. André, ich kenne wenig Menschen, ja, Jochen ist da auch eher im Camp André als im Camp Daniel. Ich kenne wenig Menschen, die so glasklar und rigoros priorisieren können. Und das ist über die Zeit noch besser geworden. Das muss er, glaube ich, auch als unser CEO. Ich bin da nicht so gut wie er. Und früher, ey, wenn ich mich an die, ey, über was, mit was ich da Zeit verschwendet habe, weil ich gedacht habe, ja, das steht irgendwo, ist irgendeine Guideline, irgendein Ding, und muss ich noch einen Haken machen, dann noch mit dem Anwalt sprechen und hier noch ein Rüschchen ran. Ich glaube, da ist es schon so, dass man einen sehr guten Filter braucht, was ist wirklich wichtig und was ist nice to have. Und man muss alle Regeln. Being compliant is not, it's not voluntary, it's mandatory. Das ist nicht, da kriegst du, ist einfach Punkt nach den Regeln spielen. Aber es gibt, es ist einfach ein Wust da draußen und das ist nicht immer klar, was ist denn wirklich. Auch jetzt, wenn wir so groß sind und aufpassen müssen, dass wir uns nicht mit uns selbst verzetteln, Prozesse, ist schon so eine Frage, die ich regelmäßig versuche zu diskutieren. Ich übertreibe jetzt. Gehe ich dafür ins Kittchen? Ist das eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat? Ist das, ne? Also, we don't do. Aber um in der Diskussion das wirklich sehr transparent zu machen, versuche ich es manchmal sehr drastisch darzustellen. Und das ist so wie der Klassiker, dass Menschen sagen, naja, bis 20 km drüber ist schon okay und ab 21 ist ein bisschen blöd. Weil sonst sind halt Punkte. Und grundsätzlich muss die Maßgabe sein, wir halten uns an die Regeln. Aber wenn du immer mit scarce resources unterwegs bist, willst du irgendwie eine Schablone haben, um das zu analysieren und sauber zu priorisieren. Und da, glaube ich, waren wir am Anfang nicht so gut, wie wir es jetzt sind. Aber diesen Muskel musst du weiter trainieren, weil wenn du so groß bist, ist das eben schon auch relevant. Und ich will auch die Kleinigkeiten gelöst haben, aber ich will natürlich zuallererst den Fokus darlegen, where it's really mattering.
Ich habe das Gefühl, das ist auch was, was irgendwie sehr viele von außen wahrnehmen, so dass ihr das richtige Speed drauf hattet bei dem, was ihr gemacht habt und gleichzeitig aber auch irgendwie die gewisse Kontinuität und den Fokus auf die richtigen Dinge gelegt habt, was man euch immer als Operational Excellence irgendwie zuschreibt. Sieht von außen natürlich immer einfacher aus als von innen dann wahrscheinlich, wenn man all das Chaos sieht, was vielleicht auch zum Teil entsteht, aber weil gerade in eurem Case, ich hatte mit Jochen ja eine Folge auch zu den M&A-Transaktionen gemacht und auch ein bisschen was drüber besprochen. In eurem Case ging es ja schon drum auch, okay, wir müssen möglichst zügig groß werden, weil sonst macht es vielleicht alles nur halb so viel Spaß und halb so viel meint wahrscheinlich eher gar keinen Spaß verglichen damit. Wo ist da der schmale Grat? Also, weil das ist ja schon nicht einfach, sich jeden Tag wieder zu fragen, okay, arbeiten wir gerade schnell genug, arbeiten wir sauber genug und das immer wieder.
Wenn du dir zu viel Mühe gibst, genau diesen Grat zu finden und zu definieren und zu halten, ist schwierig. Ich glaube, dadurch, dass wir ein Team sind und nicht nur das Gründerteam zu dritt, sondern auch alle anderen und wir die alle versuchen, auf Augenhöhe als Team zu sehen und mit ihnen so zu arbeiten, ist es so, dass du sehr viel regulativ hast. Das heißt, wenn du ein bisschen nach links gehst, dann kommt irgendeiner, ne, und sagt, nee, wir müssen weiter nach rechts und umgekehrt. Das musst du zulassen. Da darf keiner irgendwie seinen Willen durchsetzen. Auch nicht, wenn die Person ein Gründer ist oder jetzt ein CEO ist oder irgendwie stellvertretender Aufsichtsratschef. Da ist jetzt keiner, der sagt, nee, ich bin hier der Kapo, so machen wir das. Das ist nicht unser Naturell. Und das ist wichtig, weil dadurch kannst du so ein bisschen stärker nach Gefühl gehen, weil du dich auf diese andauernde Korrektur verlassen kannst und musst nicht klar sagen, okay, ich glaube, ich habe den Pfad gefunden, dann gehe ich hin lang. Das ist so statisch. So, und das funktioniert nach wie vor. Ich musste gerade über M&A schmunzeln, weil du den Podcast mit Jochen erwähnt hast. Weißt du, auch da war immer, ich habe immer dann, wenn der Jochen gesagt hat, hier, wir kaufen jetzt Greyhound, habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, Alter Schwede, ich weiß gar nicht, wann wir das alles in die Dicke gehen sollen, das ist 100 Jahre altes Zeug und so. Und Jochen ist dann immer so, nee, kein Problem, easy, easy. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. So, aber wenn, also ich hätte vielleicht so einige von den Deals gar nicht gemacht, weil ich mir gedacht, nie im Leben, ne? Und so, und wenn wir es aber nicht gemacht hätten, dann wenn ich mir, dann so. Deswegen war Jochen immer ein perfekter Aufreißer und das Regulativ, wie wir das dann machen und ob dann dieser Transformationszeitraum, den du dann so in den Verträgen definierst, ob der dann ein bisschen länger ist und kürzer, ne? Dann im Zweifel hat Jochen gesagt, gut, ey, graus, dann kriegst du irgendwie ein paar Monate länger Zeit und so. Das ist immer, weil wir uns gegenseitig da immer reguliert haben. Das ist jetzt so ein Prime Example. Was aber auch sehr wichtig ist, egal wie sehr Menschen hustlen, ich stehe ehrlicherweise nicht so sehr auf Fake it till you make it, das ist irgendwie ein bisschen blödes Zeug, weil das so an der Grenze zu schwindeln ist, das mag ich nicht. Aber viele, wenn viel gehustelt wird, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Das ist okay, wenn man die Späne nicht ignoriert, sondern das explizit tut. Das heißt, auch wir, du nennst es Chaos, weiß ich nicht, ne, aber so ein gesundes Maß an Kreativität. Also da ist schon auch nicht in jeder Ecke alles hochglanzpoliert. Aber wir wissen, nicht alles ich, nicht alles André, nicht alles Jochen, aber wir als Team wissen, in welcher Ecke wo vielleicht noch ein bisschen Späne rumliegen. Und solange du das explizit hast und du es irgendwo weißt, ist es eine bewusste Entscheidung. Das ist so wie in meinem Home-Turf, eine Technical Debt. Ist nichts Schlimmes. Nur das zu ignorieren und nicht transparent zu machen, dann wird es irgendwann schlimm. Du musst es explizit machen, musst es transparent machen und so. So ist es eben auch mit quasi organizational Debt. Und das ist was, was wir zu hohem Maße, wahrscheinlich nicht 100%, aber zu hohem Maße auch tun, was eben auch diese Kulturfrage ist, dass Menschen das dürfen. Du kannst Sachen ansprechen und kannst sagen, hey, wir hatten doch vor x sich mal folgenden Patch gebaut, so ein Provisorium. Ist es jetzt, ne, sollte so bleiben, bauen wir es weg, bauen wir es um. So, das, und das muss man einfach, glaube ich, dieses Dinge explizit machen, ist wichtig. Weil dann ist auch kein Problem, wenn du mal beim Vollgas, wenn es ein bisschen spratzelt, musst du danach wieder sauber machen.
Kommt da irgendwann der Moment, dass man sagt, man muss das aufräumen, oder kommt der nie, weil man immer sagt, so passt jetzt erstmal?
Ongoing. Also wenn du irgendwann, also es gibt Menschen, die brauchen das. Auch wir haben intern immer wieder die Diskussion nach so großen Transaktionen wie Greyhound. Brauchen wir eine Pause? Brauchen wir einen gesunden Breathe? Ja, wo du dann wirklich einfach mal alles aufräumst. Frühjahrsputz. In der Theorie finde ich das, also I like. In der Praxis ist es, ist nicht realistisch. Ich krieg's daheim nicht hin. Ne? Und schon mit zwei Kindern gleich dreimal nicht. Und in der Firma geht's auch nicht. Man kann den Pace ein bisschen runter machen und kann den Fokus ein bisschen, ne, machst ein bisschen mehr als usual putzen, technical debt in meinem Kontext. Das muss man zulassen, aber ich glaube, es geht keine Pause. Das heißt, einmal aufräumen, so komplett, it's just not realistic, weil alles real time, es geht weiter. Aber kontinuierlich, das ist so. Das ist so. Und am besten ist da auch wieder Checks and Balances, ne, dass man das einmal global macht und ganzheitlich mit dieser Offenheit, dass Dinge angesprochen werden können und dass sie priorisiert werden können. Aber vor allem, dass jeder auch diesen entrepreneurial Spirit, diese Accountability fühlt, dass er oder sie das für sich selbst tut. Das sind so Kleinigkeiten. Und das ist Kultur. Jochen hat, der war bei uns immer der Spülmaschinen-Kabo. Ja? Der hat sich immer tierisch aufgeregt mit Recht, wenn das Zeug umgestanden ist. Weil daheim lässt die Scheiße auch nicht stehen. Und das ist wie beim Aufräumen. Wenn du irgendwie mal schnell was hinprogrammierst und da ist Debt, zuallererst musst du das Bewusstsein haben, dass du dich darum kümmerst. Ja, weil du hast den Kaffee getrunken. Du spülst ja auch. Verdammt nochmal. Und das klingt alles super easy, aber wenn du in der Geschwindigkeit eine ganze Menge von Menschen zusammen in so ein Büro sperrst, musst du das bewusst machen. Und das fängt eben schon in dem kulturellen Kontext an. Und da weiß ich noch, dass Jochen immer, es gab einmal eine Situation in unserem alten Büro, I love it, da gab es oben eine Terrasse, sind Leute immer zum Rauchen hoch. Und irgendwann ist da irgendjemand, I don't know, hoch und ist wohl gestolpert und hat schön an die weiße Wand den Kaffee gespritzt. Und dann hat Jochen davon ein Foto gemacht und hat eine E-Mail an alle geschrieben und hat gesagt, okay, who the fuck? Und da geht's nicht darum, dass da Strafen gibt. Das ist ja albern, ne? Kannst einfach irgendwie sauber machen oder streichen. Es geht darum, dass die Erwartung ist, I take care about the shit. Ne? Auch die Späne, die beim Hobeln halt mal wegfliegen. Und wenn du mal schnell ums Eck gehst, weil du schnell noch zwischen irgendeinem Projekt eine rauchen willst und mit einem Kaffee, dann okay, aber take care of. Whatever. Und wenn du es nicht selbst sauber machen kannst, dann geh zum Frontdesk und sag, ah, by the way, we should clean that. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber es ist eben nicht realistisch, meiner Meinung nach, einfach zu sagen, Zen und dann machen wir einfach nur sauber, und weil die Welt dreht sich ja weiter.
Du hast über die Jahre die Verantwortung für den Großteil der Organisation auch übernommen, was die HR betrifft. Also so HR, ich weiß gar nicht, ob HR dann der richtige Begriff ist. Heutzutage nennt man das ja People and Culture und hier und da. Ich weiß nicht, wie ihr es genannt habt, aber
dies und das.
Aber wir haben vorhin schon so ein bisschen über More Senior People gesprochen. Wir haben über Hiring Fast, Firing Faster gesprochen. Was sind so die größten Stolpersteine, die du so wahrgenommen hast über die Jahre mit immer mehr Verantwortung für Mitarbeitende, für die Organisation? Weil es ist ja schon, ich meine, wenn wir uns die Medien angucken, spricht man oft über Fundraising. Und wenn man dann irgendwie sich anguckt, was eigentlich in Firmen passiert, dann ist ja Fundraising irgendwie ein Teil davon und viel mehr ganz anderes. Und vieles hat mit Menschen zu tun. Und da kann, glaube ich, auch, muss man auf vieles auch aufpassen.
Ich glaube, man muss sich immer ein gesundes Maß an Offenheit bewahren und sich vor Augen führen, dass Menschen eben keine Algorithmen sind und dass es jeden Tag irgendeine neue Überraschung gibt. Und wenn du es dreimal erklärt hast, heißt es nicht, dass es dann funktioniert. Im Zweifel musst du es ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Mal erklären. Noch dazu kommen immer wieder neue Menschen, andere gehen. Wir haben jetzt die ersten, die in Rente gehen. Und ich glaube, das ist was, dass du diesen Organismus eben als solchen, als lebenden Organismus betrachten musst. Und ich versuche da weniger Kontrolle, das ist irgendwie, ich glaube, das ist eine Illusion, sondern ich versuche zu gucken, okay, wie ist der gerade, wie funktioniert der Organismus? Und dann versuche ich das in Einklang zu bringen mit den Zielen unseres Unternehmens. Und dann nur natürlich bestmöglich zu gucken, den so Code zu shapen, dass er diese Ziele erreichen kann. Und dann da auch so ein bisschen, das ist so wie, gibt halt gute und schlechte Bakterien. Man muss halt schauen, okay, das ist gewisse Bakterien, die machen irgendwie in deinem Darm Sinn, aber vielleicht woanders nicht so viel. Ne? So musst du, so, aber es ist halt ein Organismus, es ist nicht so einfach. Du kannst nicht schnippen und kannst es an- und ausschalten. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn du irgendwann in so einem großen Konzern bist, dann ist das alles vermeintlich eingespielt. Ne? Jetzt hier Quarterly Reporting und so weiter und so fort. Der People-Teil, da noch viel mehr als in allen anderen Bereichen, stimmt der Satz von Jeff Bezos, it's always day one. Weil, ne, ist einfach, sind Menschen, ist ein weicher Faktor. Und ich glaube, diese Offenheit, sich zu bewahren, die hat mir immer geholfen. Ne? Ich meine, du musst mit deiner Zeit haushalten, aber am Schluss, wenn das ein ernsthaftes Problem ist, dann ist mir das ja egal, ob das ein Praktikant oder ein Auszubildender ist oder ob das eine Kollegin ist, die schon super Senior ist und seit 10 Jahren dabei. Ich versuche das alles gleich ernst zu nehmen und im Zweifel in den Kontext zu bringen, ne, was Wichtigkeit und Dringlichkeit angeht. Aber so, dass die sich ausreichend gut fühlen und eben als Teil des Organismus, ne, sozusagen das tun, was sie am besten können. Und ich, ja, genau, ich würde es am Asset, ne, diese Offenheit und Frische, die ist gerade in dem People-Kontext wichtiger als jetzt irgendwie bei technischen Dingen, die halt einfach they run at some point.
Wie sieht dein Kalender heutzutage aus? So aus so internen Meetings mit Direct Reports, mit solchen Themen, wie du sagst, okay, wenn jemand aus verschiedenen Bereichen Probleme hat und die sind wichtig und gegebenenfalls, also undringend und ich nehme mich derer an und externen etc.?
Also das kommt immer drauf an, wie da die Gesamtload ist. Wenn ich Zeit habe, versuche ich schon auch mal extern hier und da was zu machen, das macht mir Spaß. Toni, meine beste Hälfte, die ist da sozusagen der Kontrollmechanismus, ne? Also she manages my life. Intern ist es so, dass 70%, würde ich sagen, gut und gerne irgendwas zwischen 2/3 und 3/4, ist People Time. One-on-ones, Team-Meetings, auch All-Hands, ne? Kommunikation sicherstellen, dass alle genau wissen, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie ist gerade die Reise und so. Das ist der Hauptteil. Das andere Viertel, Drittel bis Viertel ist schon mittlerweile auch, wenn du so groß bist, ne, und dann bist du Organschaft, Vorstand, hast du ein paar Sachen, die musst du einfach machen, ne, irgendwie Vorstands- oder C-Level-Meetings, da wird Protokoll geführt, ist alles ordentlich. Und deswegen arbeite ich nach wie vor auch ein hohes Pensum, weil die Dinge, wo ich mich als Dienstleister gegenüber der Organisation verstehe, das passiert halt irgendwie zwischen 9 und 6. Und meine Hausaufgaben muss ich ja danach machen. Oh. That's still as it used to be. 10 years ago.
Rekrutierst du noch?
Ja, wir haben jetzt erst vor wenigen Wochen eine neue People-Chefin gefunden, die Dorit. Und sowas, das mache ich selbst. Also schon auch mit Unterstützung, ne, von in dem Fall einem Headhunter im klassischen Sinne. Das würde er jetzt wahrscheinlich hassen, wenn ich ihn so nenne. Aber klar, das ist meine Aufgabe, insbesondere wenn es meine Organisation ist. Aber dann nehme ich dann auch eben die anderen Menschen mit rein. Also das ist schon so, dass da das ganze People-Team mit dabei war. Natürlich meine C-Level-Kollegen und Kolleginnen. Also es ist schon so, dass wir das sehr breit machen, um zu gucken, dass es kulturell passt. Aber ich bin dafür accountable und solche Leute heire ich noch. Und jetzt demnächst, wahrscheinlich wenn es ausgestrahlt wird, ist schon passiert, haben wir eine neue Tech-Chefin. Also auch die habe ich natürlich eingestellt, weil es mein Bereich ist.
Freut mich für dich, weil ich weiß, wie gestresst und angespannt du zwischendrin warst, weil eben vielleicht genau auch diese Positionen nicht besetzt waren, so wie du dir das vorgestellt hast oder ihr euch das vorgestellt habt. Deswegen freut mich, das zu hören. Ein Thema, das du angesprochen hast vorhin, ist, wie schwer es dir fällt, Leute gehen zu lassen. Müssen wir mal kurz drüber sprechen, weil es fällt wahrscheinlich nicht nur dir schwer. Über die Jahre, so, was hast du, also wie gehst du damit um? Okay, du merkst, ich muss die Entscheidung treffen. Wie?
Mittlerweile anders. Also früher bin ich damit ewig schwanger gegangen. Mittlerweile ist es so, dass ich zwar vorher immer noch versuche, ausreichend viel Evidenz zu sammeln, und das ist schon was Zeit braucht, ne? Und dann merkst du aber, wenn du irgendwie nach der siebten Meinung wird es auch nicht besser, ja, da hast du irgendeine Tendenz, kannst ja auch noch 30 Menschen fragen, ist Quatsch, weil du bestätigst dann irgendwann auch dein eigenes, so, don't play with yourself, ne? Wenn du die Entscheidung getroffen hast und dann sagst, weiß ich jetzt auch nicht, frage ich noch drei, ja, so, also es ist super selten. Kannst du einfach, na, wenn du ein sinnvolles 360 Grad machst, dann hast du, je nachdem, wie so eine Position verortet ist, dann hast du tatsächlich zwischen 3 und 7 Menschen, und dann ist okay, brauchst auch keine 30 Fragen, wird nicht besser. Da musst du ja erstmal überlegen, was ist der Fallback, was passiert, wenn das irgendwie shit hits the fan und, ne, geht sofort, kommt nie wieder, ne, separated ways, und dann, was machst du, was ist dein Szenario, solltest nicht hoppala, und jetzt? So. In meinem Fall musste ich auch hier und da mal wieder sehr, sehr tief operativ rein, was mir Spaß macht, aber was halt einfach den Daily Load nach oben treibt. Und dann gucke ich immer, dass ich für mich drüber nachdenke, wie ich das so most appreciative machen kann, wie es nur irgendwie möglich ist. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo eine Person wirklich den goldenen Löffel klaut, ne, und dann auch wirklich so Compliance Cases, also wirklich das super edgy Stuff. Ja, okay. Also in 99,9% der Fällen Best Intentions, und das passt halt nicht mehr. Und das heißt, es ist für mich ultimativ wichtig, drüber nachzudenken, okay, wie mache ich das most appreciative? Jeder hat seinen Fair Share dazu beigetragen. Dann schlafe ich, umso näher der Termin kommt, umso schlechter. Und die Nacht vorher ist beschissen, weil das ist immer, da gibt's 1000 Taktiken, wie man das machen kann. Das sind immer Kackgespräche, fühlt sich immer doof an, weil es ist halt so, da hängen Familien dran, das ist einfach, du hast keine Rose und so, das ist einfach, it's not cool. Es wird auch nie cool. Ich glaube, in dem Moment, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn es cool wird, so alle George Clooney ab in die Air, dann suche ich mir einen Job. So, aber ja, dann schlafe ich da schlecht und dann ziehe ich das durch. Und ich habe da teilweise ja zwischen 3 und 6 Monaten rumgetanzt. Ja, umso exponierter die Rolle, umso länger. Mittlerweile ist es eher so eine Sache von 4 Wochen. Dann ist immer noch die Frage danach, wenn man das Gespräch hat, wie managt man?
Also 4 Wochen von, ich habe das Gefühl, das ist es nicht, bis na, genau, ich sammle genug an. Evidenz, ja, exakt, und okay, genau, entscheide dann, ja, passt,
genau,
passt nicht.
Ja, genau. Und ja, so. Und das heißt nicht, dass sofort das dann alles klinisch ist, es ist nie. So gesagt, Organismus.
Wie oft kommt es vor, dass du innerhalb dieser 4 Wochen merkst, okay, mein Bauchgefühl war nicht richtig, Evidenz sagt was anderes?
Auf den Lippen liegt mir nie, aber das stimmt sicherlich nicht.
Wir halten fest, super selten.
Sehr selten. Die schlechtesten Entscheidungen, die ich in meiner mindestens unternehmerischen Karriere getroffen habe, waren die Entscheidungen gegen mein Gut-Feeling. Und, also, das passiert immer noch seltener, weil ich jetzt wirklich da mittlerweile auch eine gewisse Ruhe entwickelt habe. Aber wenn ich rekapituliere, es ist wirklich so. Also bei all den nicht guten Entscheidungen war, also in der Hindsight, I knew it.
Spannend. Abschließend zwei kurze Fragen. Frage 1, ganz anderes Thema jetzt, aber wer sich mit euch mal beschäftigt hat oder ein paar Interviews gehört hat, ihr habt zusammen eure Holding gegründet.
Ja.
Würdest du es wieder machen?
Ja.
Warum?
Es gibt zwei Antworten, ne? Steuerlich und dann mit Familie und weißt du, dann musst du irgendwann Generationenplanung machen, weil wir werden ja nicht ewig leben. Kompliziert, but you can manage. Ich würde es trotzdem wieder so machen, weil das sozusagen, das war das Finish oder das Polish sozusagen, wirklich der krönende Abschluss des Diamanten, weil das dazu geführt hat, dass wir noch nicht mal drüber nachgedacht haben. Naja, vielleicht kann man doch ein bisschen noch aus einem Diamanten 2 oder 3 machen oder, sondern das war sozusagen, das war dann alles so rund im Schliff, und ich kenne mich echt mit Diamanten nicht aus, dass du da keine Ecken und Kanten gefunden hast. Und es war quasi, wie gesagt, das Polish oder das Finish, es war so, dass wir im Zweifel, wenn einer nur den Hauch der Idee hatte, weil er mal vielleicht einen Moment Frustration empfunden hat, dann war immer klar, mitgehangen, mitgefangen. Ne? Und auf dieser Ebene der SEK, das war so ein bisschen, bis dass der Tod euch scheidet. Und das hat so das hat dann so ein letztes Sicherheitsgefühl gegeben. Ich weiß, manche Menschen sagen, okay, das ist irgendwie Unbehagen und du weißt ja nie. Und ich habe mir gedacht, naja, aber wir haben das damals so entschieden, weil wir es auch initial so mussten. Ne? Das war so ein bisschen, wir waren zu spät dran, das war alles noch nicht so ausgeklügelt wie heute, wenn man ein Unternehmen gründet. Und dann war das für mich einfach gegeben. So, und deswegen hatte ich dann nie Unbehagen, sondern es war halt einfach quasi, es war unser Grundgesetz. Und deswegen, ich bin damit sehr, sehr gut gefahren und ich glaube nach wie vor an die Stärke des Teams, an unsere Stärke. Und wenn ich mir unsere Investments angucke, Team, Cap Table und erst später Idee oder Markt. Aber wenn es scheitert, Team first, Cap Table second. Und hat bestimmt auch einen Selection Bias, fair enough, aber und deswegen, das hat bei uns sozusagen wirklich das Team nochmal, also deswegen würde ich es wieder so machen.
SEK, für alle, die es nicht verstanden haben, ist die Holding, Schwemmlein, Engert, Kraus, Ventures.
Der heißt mittlerweile Flix Founders.
Genau, das nur für alle, die das nicht kannten. Punkt, allerletzte Frage, versprochen. Ich meine, ihr investiert in sehr viele Firmen. Ihr seid ja wahrscheinlich mit die aktivsten Angels, wenn nicht die aktivsten. Das könnte man jetzt mal, müsste man mal sich statistisch angucken.
Ist aber ja, nicht du bist ja Journalist.
Ich bin kein Journalist.
Entschuldigung.
Aber und habt selber sehr viel Investorengelder aufgenommen. Und ich meine, du hast anfangs mittendrin so schon gesagt, so man, Unicorn Bakery klingt immer cool, so jeder muss irgendwie Firma Unicorn. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da gar kein so großer Verfechter davon bin, dass jeder das tun sollte. Wer sollte in deinen Augen wirklich Geld von Investoren aufnehmen?
Da geht es meiner Meinung nach darum, wenn man ein Modell gefunden hat. In unserem Fall beispielsweise dieses Two-Sided Marketplace Travel Tech Thema. Da hast du so ein bisschen so ein Winner takes it all. Das heißt, du musst schnell skalieren. Und wenn du am Anfang das noch nicht profitabel machen kannst, dann ist halt Eigenkapital da. Also solche Modelle. Aber sehr häufig, gerade jetzt in dem technischen Bereich, ne, wir machen ja nicht nur so E-Commerce, sondern auch jetzt so Deep Tech, was Gutes, dass sich da die Szene alles weiterentwickelt hat. Das sind häufig einfach keine Venture Cases. Ich habe eine Menge geiler Firmen gesehen, die einfach quasi von Tag 1 profitabel sind. Und dann denke ich mir auch, okay, wie viel mehr willst du skalieren? Was ist dein Use of Funds, wenn du jetzt fremdes Geld nimmst? Versus, du machst es sozusagen aus dem Cashflow. Und dann denken die Menschen immer, das ist irgendwie geil und ich muss da mitspielen, weil da wäre ich zu den tollen Veranstaltungen eingeladen. Nope. Also, ja, wahrscheinlich, aber wirst du auch so, wenn du erfolgreich bist. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass du überlegen musst, was machst du mit dem Geld und wie viel mehr. Und die Quintessenz ist ja, wenn dir jemand Eigenkapital gibt, das ist sehr teuer, weil die wollen ja aufgrund des hohen Risikos sehr, sehr, sehr viel Geld zurück nach 5 bis 10 Jahren, whatsoever. So. Und das heißt, dieses sehr, sehr, sehr viel plus X musst du ja mit dem zusätzlichen Geld inkrementell glauben, dass du deliverst, versus, ne, wenn du zum Beispiel irgendwie das aus eigener Kraft finanzieren kannst. Und deswegen sollten Unternehmen das nehmen, die das Geld nicht auf anderen Wege besorgen können, Fremdkapitalbanken, die es vielleicht nicht direkt aus eigener Kraft Cashflow und so, Entschuldigung, machen können und die ein Modell haben, das halt sozusagen ein Venture-Modell ist. Und alle anderen, das gibt gewisse Aspekte in kleinen Teilen. Helfen die dir, dich zu professionalisieren? Helfen die dich zu internationalisieren? Ja, fair enough. Aber da muss man immer homöopathisch unterwegs sein. Die größeren Fonds, die wollen immer direkt 20% Stake, weil, ne, muss man so über die Zeit dilutest du und sowas. Das heißt, man muss da, das muss man sehr entdogmatisieren und mystifizieren, so nach dem Motto, oh, geil, jetzt habe ich auch eher, I'm Sequoia-backed. Ist sicherlich ein geiler Fond. Aber es gibt halt Company, die sind noch geiler, wenn sie sozusagen das alleine machen. Und ich fühle mich ja geehrt, bin ich ganz ehrlich. Mittlerweile kenne ich ja einige Unternehmerinnen und Unternehmen, die sagen, boah, was hat ihr da aufgebaut habt? Und da gibt's auch im Bekanntenkreis welche, die haben vermeintlich viel kleinere Buden gemacht. Ein 2-stelliger Millionenumsatz. Aber halt solides EBT im, ne, 1-3 Millionen. Kleine Firma, alles nur ist herausgerechnet. Also, das heißt, wirklich nett. Und dann denke ich mir auch, ja, ist doch auch geil, aber ist doch nicht nur brillant, wenn du jetzt sagst, oh, hast du ja vorgelesen, ne, 2 Milliarden. Ja, ich glaube, als globales Travel Tech, ne, eins, wir sind, glaube ich zumindest, das größte Fernbusunternehmen der Welt. Ja, da brauchst du ein großes Rad. Und mich freut das, weil ich so viele Menschen glücklich machen kann. Aber das hat ja nichts mit ultimativem unternehmerischem Erfolg im rein kommerziellen Sinne zu tun. Und deswegen kann das auch, wenn du es bootstrappst und dann ist es hochprofitabel, ey, da gibt's mega geiles Zeug, wo ich mir denke, Alter, Respekt. Und da muss man gucken, was passt zu einem, was will man und danach die Entscheidungen treffen. Und für uns war das ein Stück weit dann auch notwendiges Übel, weil wir unseren Purpose, affordable and sustainable travel for everyone, das ist halt einfach so ein bisschen größenwahnsinnig. Und ich stehe drauf, weil ich glaube, dass wir einen Beitrag leisten können, dass sehr viele Menschen reisen können, Sachen erleben können, Freunde, Familie und das eben auf eine auch dann nachhaltige Art und Weise. Also von daher ist geil, aber kannst du auch einfach eine geile Tech-Bude bauen, die irgendwie tolle Software entwickelt und gut ist. Das ist as as good as it is. Just different meal, different recipe, both taste great.
Muss jeder drauf rumdenken, was er oder sie für bauen möchte. In dem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Vielen lieben Dank. Das nächste Mal, wenn wir sprechen, das kann ich so aussprechen, auch wenn ich nicht weiß, wann der Zeitpunkt ist. Seid ihr publicly listed? Dementsprechend mal gucken, wann das der Fall ist. Können wir halt darüber sprechen, wie das ist, so eine Firma an die Börse zu bringen. Aber das unbestimmte Zeit, mal gucken, wann. Sehr beeindruckend. Ich meine, wie gesagt, ich beobachte das ja jetzt schon auch einige Jahre. Und ja, immer wieder sehr inspirierend. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.